Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Kritische Fragen. Der Zementkonzern LafargeHolcim und die Fabrik in Syrien. Harte Konkurrenz. Das Telekomunternehmen Sunrise und das Geschäft mit Firmenkunden. Und dann tierische Begegnungen. Mit dem exquisiten Sulmtaler Huhn.
Das war das Lieblingshuhn während der Kaiserzeit in Österreich wegen dem schmackhaften Fleisch, oder? Leider ist das auch aus wirtschaftlichen Gründen fast überall verloren gegangen.
Zu teuer sind Fleisch und Eier. Auf unseren Tellern landet deshalb vornehmlich das konventionelle Turbohuhn.
Nach dem Fisch ist das Huhn der effizienteste Verwandler von pflanzlichem Rohstoff zu tierischem Eiweiß.
Woher stammen diese Lege- und Masthühner eigentlich? Die Antwort in unserem Schwerpunkt heute. Trend. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Wirtschaft und Politik, das sind nicht zwei voneinander losgelöste Welten, auch wenn einzelne Manager das wohl gern so hätten. Das musste auch der schweizerisch-französische Zementkonzern LafargeHolcim erfahren. Der Konzern hat diese Woche eingeräumt, dass er in Syrien gegen seinen eigenen Verhaltenskodex verstoßen hat. Das Geständnis kommt, nachdem französische Strafermittler seit dem Herbst dem Vorwurf nachgehen, dass LafargeHolcim dem sogenannten Islamischen Staat Steuern und Wegzölle bezahlt habe, um ein lokales Zementwerk weiter betreiben zu können. LafargeHolcim habe die Terrororganisation auf diese Weise mitfinanziert. Hätte dies nicht verhindert werden können oder verhindert werden müssen? Fragen für Wirtschaftsethiker. Klaus Ammann hat sie gestellt.
LafargeMitarbeiter haben in Syrien Dritte bezahlt. Zu diesem Schluss kommt eine interne Untersuchung. Diese Dritten hätten im Gegenzug mit bewaffneten Gruppierungen Abmachungen getroffen, um den Weiterbetrieb des Zementwerks in Syrien sicherzustellen. Wegzölle, Steuern und Erpressungsgelder habe Lafarge unter anderem an den sogenannten Islamischen Staat bezahlt, sagen ehemalige Mitarbeiter in Frankreich. So konkret will LafargeHolcim-Chef Eric Olsen dies nicht bestätigen. Er räumt aber ein, dass interne Richtlinien verletzt worden seien.
We did a internal review and with the initial findings of that indicate that there may have been violations of the Code of Business Conduct and will take all measures necessary both with the individuals concerned and with strengthening certain systems and controls in our organization.
LafargeHolcim nehme den Fall sehr ernst und treffe alle nötigen Maßnahmen, betont der Chef des Zementkonzerns. Die wichtigste Maßnahme, LafargeHolcim hat einen neuen Ethik-, Integritäts- und Risikoausschuss ins Leben gerufen, welcher risikoreiche Geschäfte besser überwachen soll. Ein schwieriges Unterfangen in einem Konzern mit über 100'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 90 Ländern, glaubt Mariantje Stavridou. Sie leitet die Gruppe für Wirtschaftsethik am Zentrum für gute Unternehmensführung und Nachhaltigkeit der Universität Zürich.
LafargeHolcim ist ein neues Unternehmen, es ist eine Fusion und es kann nicht sofort alles gemacht werden. Es braucht viel Zeit, bis alle Strukturen miteinander angepasst werden.
Ganz verhindern lässt sich unethisches Geschäftsgebaren bei Großkonzernen wohl kaum. Das glaubt auch Florian Wettstein. Er ist Professor und Leiter des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen.
Auch die in Anführungszeichen besten Unternehmungen werden mit solchen Dingen konfrontiert. Die Integrität zeigt sich schlussendlich, glaube ich, eher daran, wie die Unternehmung nachher auf solche Zwischenfälle reagiert.
Die Reaktion von LafargeHolcim auf den Syrien-Fall wertet Wirtschaftsethiker Florian Wettstein verhalten positiv. Insbesondere die Bildung des Ausschusses, der sich mit ethisch heiklen Situationen befasst, begrüßt er. Es sei für Unternehmen oft sehr schwierig, den richtigen Zeitpunkt zum Rückzug aus einem Konfliktgebiet zu finden.
Ich glaube nicht, dass es hier irgendeine absolute Regel gibt, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich denke, der richtige Zeitpunkt ist vermutlich eher früher als später. Das heißt dann, wenn man riskiert, auf die sogenannte in Englisch Slippery Slope zu geraten, also wenn das Schneeballsystem einsetzt. Wenn man eine Zahlung tätigt, dann wird die Forderung nach der nächsten relativ schnell kommen und so kommt man immer tiefer in den Sumpf und irgendwann ist es zu spät, dann auszusteigen. Und genau deswegen, glaube ich, muss das auf dem Radar der Unternehmung sein. Und um das auf den Radar der Unternehmung zu stellen, braucht es letztlich Leute, die sich damit beschäftigen, eben zum Beispiel in einem Ausschuss.
Natürlich muss dieser Ausschuss nun beweisen, dass er seinen Ansprüchen gerecht wird. Mariante Stavridou von der Universität Zürich zweifelt, dass dieser Ausschuss allein die gewünschte Wirkung bringt. Sie fordert ein grundsätzliches Umdenken.
Ich glaube, es braucht eine Anpassung der Wirtschaft. Wenn der Mensch im Zentrum gestellt wird, ist eine Sache. Wenn das Geld und Profit im Zentrum gestellt wird, ist eine andere Sache.
Konkret stehe in vielen Unternehmen der Profit nach wie vor über allem, im Zweifelsfalle auch über dem ethisch richtigen Entscheid. Immerhin wachse das Bewusstsein für ethisch heikle Geschäfte in den Unternehmen, stellt Florian Wettstein von der Universität St. Gallen fest.
Man ist sich heute auch bewusst, dass sich Unternehmen gewisse Werte auf die Fahnen schreiben, dass sie sich zu sozialer Verantwortung bekennen, dass sie sich zur Nachhaltigkeit bekennen. Und mit solchen Bekenntnissen wachsen auch die Erwartungen und Anforderungen der Öffentlichkeit an solche Unternehmen.
Das heißt auch, das Risiko für Unternehmen wächst, ertappt und bestraft zu werden, wenn sie gegen ihre eigenen Regeln oder gegen Gesetze verstoßen. Oder anders gesagt, Investitionen in gute, sprich ethische Geschäftsführung zahlen sich aus.
Klaus Ammann.
Trend.
Große, auffällige Plakate und witzige Spots im Fernsehen. Die hiesigen Telekom-Anbieter werben intensiv um Kunden für immer neue Handys, Internet- und TV-Abos. Weniger sichtbar, aber nicht minder intensiv ist der Kampf um Firmenkunden. Samuel Emch berichtet.
Es ist der große Wachstumsmarkt für Telekom-Konzerne, so die Behauptung einer Branchenstudie der Managementberatungsfirma Bain & Company. Unternehmen sind lukrative Kunden, da sie höhere Ansprüche haben, maßgeschneiderte Lösungen wollen und sich diese auch etwas kosten lassen, so die Argumentation der Studie. Und tatsächlich, Geschäftskunden sind ein anspruchsvolles Klientel, bestätigt Olaf Svanti, Chef des zwei größten Telekom-Anbieters der Schweiz, Sunrise.
Das sind Firmen, die haben sehr hohe Anforderungen. Und bevor man natürlich überhaupt in Frage kommt bei diesen Firmen, muss man seine Hausaufgaben gemacht haben.
Eine einwandfreie Netzabdeckung, Service und Betreuung müssen gewährleistet sein, um vor allem größere Geschäftskunden gewinnen zu können. Dass dafür dann die Erträge sprudeln, wenn die Firma Kunde wird, in diesem Punkt widerspricht der Sunrise-Chef der Marktstudie.
Vom Preis her ist es ein schwieriges Geschäft. Der Wettbewerb ist da stark und man muss auch in dem Bereich natürlich sich gut positionieren.
Sprich, Geschäftskunden drücken den Preis so tief es geht, spielen Telekom-Anbieter gegeneinander aus. Allgemein gilt in der Schweiz, die Marge im Geschäftskundensegment sind verhältnismäßig tief. Der Konkurrenzkampf ist hart. Die Nummer 3 der Branche, Salt, will sich an diesem harten Wettbewerb nicht mehr aktiv beteiligen. Das Team, das Firmen als Kunden gewinnen sollte, wurde vor ein paar Monaten aufgelöst. Die Nummer 2, Sunrise, will das Feld aber nicht dem Branchenleader Swisscom einfach überlassen. Sunrise will im laufenden Jahr zusätzliche Firmenkunden gewinnen, kündet Chef Svanti anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen diese Woche an. Dazu
versuchen wir, unsere bestehenden Referenzen wie Post, wie ein Flughafen Zürich und viele anderen einzusetzen, um anderen zu überzeugen, zu uns zu wechseln.
Gerade die Post, heute Kundin bei Sunrise und der Swisscom, hat im Moment einen großen Auftrag von 5 Millionen Franken Umsatz pro Jahr ausgeschrieben, wie die Handelszeitung berichtet. Es ist ein erster großer Prüfstein, ob die Nummer 2, Sunrise, der Nummer 1, Swisscom, dieses Jahr das Wasser reichen kann in diesem hart umkämpften Geschäftsfeld.
Samuel Emch. Gleich geht's hier um die Geflügelproduktion und die Frage, woher das Poulet-Fleisch und die Eier, die auf unseren Tellern landen, eigentlich stammen. Und die Erkenntnis, dass es mit der Biodiversität nicht weit her ist. Vorher noch wichtige Wirtschaftsmeldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat Evelyn Kobler zusammengestellt.
Die Schweizer Wirtschaft ist im letzten Jahr um 1,3% gewachsen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Der zuständige Ökonom Ronald Indergand beschreibt das Wirtschaftswachstum im letzten Jahr wie folgt.
Die 1,3% liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Allerdings sind wir doch vom zweiten Halbjahr deutlich enttäuscht.
Denn gegen Jahresende habe die Pharmaindustrie, die sonst als zuverlässige Stütze der hiesigen Wirtschaft fungiert, für einmal eher enttäuscht. Sie habe an Schwung verloren. Der Ökonom des Bundes ist aber zuversichtlich, dass die Schweizer Wirtschaft noch immer auf einem soliden Fundament steht und in diesem Jahr weiter wachsen kann. Swiss Life hat im letzten Jahr zwar weniger Prämien eingenommen, aber unter dem Strich trotzdem mehr verdient. Der Konzerngewinn kletterte um 5% auf 926 Millionen Franken. Trotzdem spricht Konzernchef Patrick Frost von einem garstigen Anlageumfeld, mit dem er zu kämpfen habe. Wie passt das zusammen?
Ja, wir verlagern unsere Geschäftstätigkeit nach und nach in Richtung von dem, was wir Viehgeschäft nennen. Das sind vor allem, ist das das Asset Management, aber auch andere Beratungsdienstleistungen. Und die haben sich einfach sehr erfreulich entwickelt.
Die Fees, also die Gebühren für Beratungen, die Swiss Life großen Investoren anbietet, haben zugenommen. Und dieses Beratungsgeschäft will Patrick Frost noch weiter ausbauen. Fintech-Unternehmen haben in der Schweiz gute Rahmenbedingungen. Bessere bietet einzig noch Singapur. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Hochschule Luzern. Entscheidend sei etwa der Zugang zu Kapital und zu Fachleuten. Aber noch ist nicht alles perfekt für junge, wiffe Fintechs.
Wenn Sie zum Beispiel eine Unternehmung gründen wollen, dann können Sie das in vielen Ländern halt elektronisch machen. In der Schweiz müssen Sie noch zum Notar, müssen die Formulare in Papierform ausfüllen.
Sagt Thomas Ankenbrand. Er ist Studienautor und Dozent an der Hochschule Luzern.
Trend, Thema.
Wer ein Poulet-Brüstchen kauft, ein Flügeli oder sogar ein ganzes Huhn, oder wer ein Ei in den Einkaufskorb legt, der kann sicher sein, ganz am Anfang der Produktionskette steht ein sogenanntes Turbohuhn. Diese Turbohühner werden heute von etwa einem halben Dutzend weltweit tätigen Industriebetrieben gezüchtet und die stehen vorwiegend in Deutschland, den Niederlanden und den USA. Ein halbes Dutzend Betriebe, mit der Biodiversität bei den Hühnern ist es also nicht weit her. Dafür haben diese Turbohühner einen schlagenden Vorteil. Die Fleisch- und Eierproduktion ist sehr ökologisch. Massimo Agostinis klärt auf.
70 Millionen Poulet essen wir jedes Jahr. 3 Millionen Legehennen produzieren in der Schweiz 870 Millionen Eier. Und 900 landwirtschaftliche Betriebe verdienen ihr Geld mit den kleinen Tieren. Das sind eindrückliche Zahlen über ein Wesen, das in unserem Alltag eine große Rolle spielt, von denen wir aber meist sehr wenig wissen. Zollikofen bei Bern. Hier steht das AWI-Forum, das Kompetenzzentrum der Schweizer Geflügelwirtschaft. Das Zentrum bildet Lehrlinge aus, gibt Wissen weiter und forscht selber. Dafür steht auf dem Gelände ein Geflügelstall. Mit Rudi Zweifel, dem Direktor des AWI-Forum, geht es zu den Hühnern. Doch einfach eintreten, das geht im Moment nicht.
Gewändle anlegen, bitte.
Wegen des Vogelgrippealarms ist der Stall mit zwei Schleusen von der Außenwelt abgetrennt. Desinfektionsbad für die Schuhe, Gwändli und Haube für den Mensch. So soll verhindert werden, dass das Virus per Besucher ein- oder verschleppt wird. Dann geht die Türe zu den etwa 4000 Küken auf.
Ich bin jetzt etwas überrascht, weil es mehr Leute sind als üblicherweise. Aber das gehört zum Angewöhnungsprozess von jungen Küken.
Und die sind jetzt wie alt?
Diese Küken sind jetzt 10 Tage alt. Sie haben ein wichtiges Bedürfnis, wenn sie eingestallt werden. Sie möchten 33 Grad Umgebungstemperatur haben. Das ist die Temperatur, die sie auch beim Verlassen des Brutkastens mitgenommen haben. Und die haben wir ihnen angeboten in diesem Geflügelstall.
Und das sind jetzt was für Tiere?
Das sind jetzt Küken, die sind in Jöts geschlüpft. Und die werden jetzt aufgezogen in diesem Stall 17 Wochen und sind dann vor der Geschlechtsreife zu Legetieren und werden dann mit 17 Wochen Alter in den Legestall umgestallt. Und dort werden sie in der Größenordnung mit 20, 21 Wochen beginnen, Eier zu legen.
Also die werden, da gibt es kein Fleisch draus?
Nein, aus diesen Tieren gibt es kein Fleisch. Das Zuchtziel Eierproduktion und Zuchtziel Fleischansatz schließt sich gegenseitig aus. Darum haben sich diese beiden Zuchtlinien getrennt.
Jetzt, die legen dann Eier. Wie lange?
In der Regel werden in der Schweiz Legetiere ein Jahr oder 15 Monate in der Eierproduktion gehalten. Das kommt sehr darauf an, wie die Umtriebsplanung der Vermarktungsorganisation gestaltet ist und auch wie die Saison liegt. Wir haben in der Schweiz die Spitze des Eierabsatzes vor Weihnachten und die zweite Spitze ist vor Ostern.
Also das ist nicht der natürliche Kreislauf, sondern das ist gesteuert?
Das ist ein gesteuerter Kreislauf. Das Huhn ist in dieser Hinsicht ein sehr anpassungsfähiges Tier. Es reagiert auf die Lichtdauer und mit der Lichtdauer und dem Eintreten der Legeproduktion kann die Vermarktungsorganisation sehr genau vorhersehen, wie viele Eier gelegt werden. Das ist ein Vorteil in unserer Produktion, indem wir mit recht zuverlässigen Zahlen hochrechnen können, wie viele Produkte zu gegebenem Zeitpunkt dann im Markt sind.
Können Sie das mit dem Licht noch ein bisschen erklären?
Das Huhn ist ein lichtaktives Tier. Wenn es Licht hat, ist es aktiv und wenn es dunkel ist, schläft es. Und mit der Unterstützung eines Lichtprogrammes können wir die Geschlechtsreife der Tiere so planen, dass sie auch im Winterhalbjahr aktiv sind und im Winterhalbjahr Eier legen. Das war während langer Zeit, im letzten Jahrhundert, die große Kunst, damit man, dass man auch im dem Winterhalbjahr Eier hatte. Und mit den heutigen Einrichtungen und mit den heutigen Tieren können wir das sehr gut aufeinander abstimmen, dass jede Schweizer Konsumentin, jeder Schweizer Konsument zu Weihnachten die gewünschten Eier hat.
Jetzt sind wir hier in der Schweiz. Oder ist das eine Modellstallung oder sieht das überall so ungefähr aus?
Ja, die Einrichtung, wie wir sie hier haben, ist heute Standard in der Schweiz. Wir haben auf praktisch allen Betrieben die besonders tiergerechte Stallhaltung. Die beinhaltet eingestreute Fläche, die beinhaltet Flächen, wo sie sich aktiv bewegen können, wo sie Futter und Wasser aufnehmen können und dann Sitzstangen, wo sie sich ausruhen können oder Sitzroste, wie Sie sie hier sehen, wo sie sich aktiv betätigen können. Wenn es gegen die Einnachtung geht, werden die Tiere nachher ruhig und dann gehen sie auf die Sitzstangen und werden dort dann ihre Nacht verbringen.
Wie sieht das in weniger tiergerechten Haltungen im Ausland aus?
Also in ausländischen Haltungen, und jetzt spreche ich von der Welt, ist es immer noch so, dass die große Mehrheit der Legetiere in Käfigen gehalten wird.
Also schon in diesem Alter?
Schon in diesem Alter, die werden schon in Käfigen aufgezogen. Die gewöhnen sich eigentlich nur daran, dass sie auf einem Gitterrost leben, dass sie Futter und Wasser haben und dass es Licht gibt und das Licht wieder weggeht. Sie haben die ganze andere Umgebung, die ganze andere Umwelt, wie wir sie gestalten, wie wir sie den Tieren zur Verfügung stellen möchten, sehen sie nicht.
Wir haben es gehört. Legehennen und Masthennen sind genetisch verschiedene Tiere. Es haben sich im Ausland rund ein halbes Dutzend hochspezialisierte Zuchtbetriebe herausgebildet, die entweder die eine Linie oder die andere züchten. Diese Firmen dominieren den Weltmarkt. Wer ein Turbohuhn will, muss sich an sie wenden. Das Ziel der perfekten Zucht ist immer das gleiche, entweder ein Huhn zu züchten, das möglichst viele Eier legt, oder eines, das in möglichst kurzer Zeit viel Fleisch ansetzt. Nur diese Betriebe sind in der Lage, die Tiere so zu züchten, dass sie ihre Eigenschaften von einer Generation auf die andere übertragen. Beschließt ein Bauer beispielsweise, seinen Hennen einen Gockel ins Gehege zu tun, wird die nächste Generation nicht mehr so effizient sein. Ergo sind die Masttier- und Eierproduzenten faktisch gezwungen, immer wieder auf die Turbohühner dieser Zuchtbetriebe zurückzugreifen. Das überrascht wenig. Einem Mäster bleiben nach Abzug der Futter- und sonstigen Kosten 50 Rappen pro geschlachtetem Tier. Er muss also effiziente Tiere halten, sonst geht die Rechnung bald nicht mehr auf. Turbohühner haben einen Vorteil. Ruhe die Zweifel vom AWI-Forum.
Wenn dieser Planet dann einmal 9 Milliarden oder 10 Milliarden Leute ernähren muss, sind wir darauf angewiesen, möglichst effizient Pflanzenrohstoffe
zu tierischem Eiweiß veredeln zu können. Und das ist einer der großen Stärken der Eier- und der Geflügelfleischproduktion. Nach dem Fisch, der noch effizienter pflanzliche Nährstoffe umwandelt, ist das Huhn der effizienteste Verwandler von pflanzlichem Rohstoff zu tierischem Eiweiß.
Eine Turbohenne braucht etwa 1,8 Kilo pflanzliches Futter, um 1 Kilo Fleisch anzusetzen. Dem speziell gezüchteten Masthuhn gelingt das selbst in der Freilandhaltung in relativ kurzer Zeit. Das Schwein, das nächst effiziente Nutztier, braucht hierfür schon viel länger und mehr pflanzliches Futter, weshalb sein Fleisch einiges teurer ist als jenes der Hühner. Bei aller Effizienz, nicht alles ist perfekt in der Hühnerwelt. Bei den Legehennen und Masthennen werden nur die weiblichen Tiere gebraucht. Rüdi Zweifel.
Dieser Bruderhahn hat eine in der üblichen Vorstellung nicht optimale Konstellation seiner Brustpartie. Er hat ein Brustbein und zeigt dieses Brustbein. In dem Sinne hat er im Verkauf ein Riesenhandicap. Das zweite Handicap, das er hat, ist, dass er doppelt so viel oder mehr als doppelt so viel Futter gefressen hat. Damit ist er auch wieder mehr als doppelt so teuer. Und das dritte Handicap ist, dass wenn Sie das Produkt nachher aus dem Backofen nehmen und degustieren, dass Sie wohl ein saftiges und gutes Fleisch haben, aber Sie haben viel mehr Knochen in der Pfanne als bei einem üblichen Bulle.
Also werden die kleinen Hähne kaum geschlüpft, getötet. Die Brüder der Legehennen, weil sie keine Eier legen können, die Brüder der Masthennen, weil ihre Brust- und Schenkelpartie knochiger ist und weniger zum Kauf einlädt. Coop verkauft seit einiger Zeit ein sogenanntes Dualhuhn. Das ist eine speziell gezüchtete Linie. Die Hühner legen etwas weniger Eier, dafür sind die Hähne etwas dicker, ihr Fleisch wirkt also anziehender. Weibchen und Männchen können verwertet werden. Coop sagt, der Verkauf laufe sehr gut. Aber, so das Urteil der Experten, das Dualhuhn bleibt ein Nischenprodukt.
Immer wieder wagen es private Züchter, Neues auf den Markt zu bringen. Respektive alte Hühnerrassen. Viele Züchter scheitern aber, da diese Hühner viel länger brauchen, um auf ein Idealgewicht zu kommen, was die Kosten in die Höhe treibt. Oder diese Rassen produzieren zu wenig Eier, was die Einnahmen senkt. Einer, der es trotz allem versucht, ist Lukas Meyer im aargauischen Häcklingen. Auf seinem Biohof züchtet er das steirische Sulmtaler Huhn. Die Kunden sind bereit, für Fleisch und Eier tief ins Portemonnaie zu greifen. Massimo Agostinis.
Roli, hoi, kann ich dir zurückrufen? Danke vielmals, gell, merci, tschüss.
Das Geschäft von Lukas Meyer und seiner Frau läuft gut. Vor ein paar Jahren hat er den Bettel als Metzger hingeschmissen. Seit einigen Jahren verkaufen die beiden in ihrem Hofladen Fleisch von Biorindern, Fleisch- und Wurstwaren von sehr glücklichen Schweinen, die in den warmen Monaten draußen sind, und seit kurzem auch Fleisch von steirischen, also österreichischen Sulmtalhühnern. Lukas Meyer.
Das Sulmtaler Huhn ist eine altsteirische Rasse aus Österreich und das war das Lieblingsessen oder das Lieblingshuhn während der Kaiserzeit in Österreich wegen dem schmackhaften Fleisch. Oder? Leider ist das auch aus wirtschaftlichen Gründen fast überall verloren gegangen. Wir sind der Meinung, es ist also sehr, sehr wichtig, dass man so ein tolles Zweinutzungshuhn weiter fördert, oder? Und das liefert schmackhafte Eier, exzellentes Fleisch und das Suppenhuhn ist einfach ein Schmaus, oder?
In den warmen Monaten ziehen die Hühner mit den Schweinen von Weide zu Weide. Bei Lukas Meyer wird alles verwertet, also Hahn, Henne und Eier. Die Sulmtalhühner leben generell länger als die Turbohühner. Sie brauchen auch viel länger, bis sie Eier legen und bis sie ausgewachsen sind. Rechnet sich dieses Huhn denn auch? Lukas Meyer gibt unumwunden zu.
Es braucht schon eine große Leidenschaft dazu. Und wenn alles aufgeht, das heißt, wenn man keine großen Verluste hat, dann bleibt am Schluss sicher etwas übrig. Aber wir schauen das so an. Wenn wir mit diesen Tieren und den daraus entstandenen Produkten die Leute begeistern können und sie kommen zu uns auf den Hof, dann muss ich sagen, ist das also quasi eine Quersubventionierung, die sich nachher trotzdem lohnt, oder?
Weil
sie finden bei uns das Fleisch und kaufen dafür nachher noch andere Produkte, oder?
Das Konzept geht bei den Meyers offenbar auf. Die Kunden sind bereit, 30 Franken pro Kilo zu bezahlen. Das ist dreimal mehr als für einen herkömmlichen Hahn und 10 Franken mehr als für ein Biohuhn. Mit seinen 30 Franken ist Lukas Meyer aber noch lange nicht im Hochpreissegment angelangt. Es gibt Züchter, die für ihre spezielle Hühnerrasse und wegen der großen Sorgfalt bei der Aufzucht bis zu 60 Franken pro Kilo verlangen. An Kunden mangelt es ihnen nicht. Sie sind gerne bereit, nicht nur mehr zu bezahlen, sondern einen 2-Kilo-Gockel auch über 2 Stunden im Ofen schmoren zu lassen.
Einblicke in die Geflügelzucht von Massimo Agostinis. Wir lassen sie nicht lange schmoren. Wir sind schon in einer Woche wieder da. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Dann ohne gackernde Hühner, dafür mit dröhnenden Motoren. Nächste Woche beginnt ja der Genfer Autosalon. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.